Gestern wurde also der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses von Polizei, Staatsschutz und Innensenatorin informiert, was sie bis jetzt alles wissen über den Anschlag auf den CSD und den Attentäter. Er war Islamist, er war als Salafist missionarisch auf den Straßen Berlins unterwegs. Der Verfassungsschutz hat ihn seit 5 Jahren auf dem Schirm und er war auf freiem Fuß. Die Informationen kann uns ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg jetzt einordnen. Guten Morgen, Michael.
Ja, guten Morgen, Sabine.
Zunächst, er war Salafist. Nochmal ganz kurz, was ist das nochmal?
Ja, Salafisten sind im Grunde genommen pauschal gesagt Islamisten. Der politische Salafismus, insbesondere der Dschihadismus, werden vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie eben verfassungsfeindlich sind. Häufig eben Dschihadisten sowieso gewaltbereit, gewaltorientiert. Und der politische Salafismus will einen islamistischen Gottesstaat, in dem die Scharia gilt, also eine Rechtsprechung auf Basis einer sehr konservativen Auslegung des Koran, das ist ganz klar verfassungsfeindlich.
Und der Verfassungsschutz hatte den späteren Attentäter im Blick, seit er 16 war. Er hatte ja sogar versucht, sich in Syrien der IS-Terrormiliz anzuschließen, was misslungen ist. Dafür hat er im Libanon im Gefängnis gesessen und bei uns nicht.
Diesen Versuch gab es im vergangenen Jahr und als er dann eben nach Deutschland zurückkehrte, wurde er festgenommen, kam in Untersuchungshaft, es wurde ihm der Prozess gemacht und dann kam es eben zu diesem Urteil, das jetzt doch einige Fragen aufgeworfen hat, weil er, obwohl er schon 20 war, noch nach Jugendstrafrecht abgeurteilt wurde und obwohl er eben versucht hatte, sich einer Terrororganisation anzuschließen, gab es diese doch recht optimistische Prognose und den Verweis in ein Deradikalisierungsprogramm. Das wird ja jetzt intensiv diskutiert, auch verbunden mit der Frage, inwieweit diese Altersgrenzen zur Anwendung von Jugendstrafrecht, inwieweit die überhaupt noch angemessen sind.
Wie ist da deine Position? Hätte das Jugendgericht ihn anders bewerten müssen, auch wegen der langen Liste an Verfehlungen? Der Mann war schon als Kind auffällig, hat das Jugendamt beschäftigt. Und was du auch gerade gesagt hast mit dem Deradikalisierungsprogramm, war es dafür vielleicht längst zu spät?
Ja, da scheiden sich gerade die Geister. Also zum einen könnte man sagen, das sind doch ganz klare Anzeichen dafür, dass er ideologisch schon ziemlich gefestigt war und dass er eben sehr gewaltorientiert war und alles spricht dafür, dass er hätte in Haft kommen müssen. Das ist auch die Überzeugung der Sicherheitsbehörden. Auf der anderen Seite gibt es die Position, das hat auch das Gericht am Ende gesagt, dass es klare Anzeichen für eine Entwicklungsverzögerung gibt, dass er eben noch nicht reif war. Also da scheiden sich im Moment die Geister. Und grundsätzlich ist es aber so, dass laut Gesetz das Jugendstrafrecht in dem Alter eigentlich die Ausnahme sein sollte. Wir stellen aber fest, dass es mittlerweile zur Regel geworden ist. Und deswegen finde ich die Diskussion ganz gut, die gerade geführt wird.
Und zur Arbeit der Sicherheitsbehörden nochmal. Was bedeutet es genau, wenn Verfassungsschutz, Landeskriminalamt sagen, wir hatten ihn immer auf dem Schirm? Lückenlose Überwachung, was bedeutet das?
Ja, wichtig jetzt für die Aufarbeitung sind ja vor allem die Monate, die Wochen, nachdem er aus der Haft wieder rauskam. Das war Mitte Mai der Fall. Und da muss man sagen, die Polizeipräsidentin hat das gestern im Innenausschuss alles sehr offengelegt, sehr transparent gemacht. Man kann der Polizei Berlin nicht vorwerfen, meiner Ansicht nach, dass sie ihn nicht intensiv im Visier gehabt hätten. Er ist immer wieder observiert worden, nach Haftentlassung 2 Wochen lang, dann immer wieder mal, sogar kurz vor der Tat, nochmal 2 Tage observiert worden. Und es sieht wirklich danach aus, dass es keinerlei Hinweise darauf gab, dass er einen Anschlag verüben könnte. Und dann muss die Polizei die Ressourcen dann auch anders einsetzen. Man kann diese Leute nicht 24 Stunden nonstop observieren, weil die Observationskräfte natürlich auch an anderer Stelle gebraucht werden. Mhm. Das Entscheidende ist, wenn man keinen Hinweis hat auf einen geplanten Anschlag, und das scheint da eben der Fall gewesen zu sein, dann bricht man so eine Observation auch ab.
Nach allen Informationen, die bis jetzt bekannt sind, was sagt dir das Bild, das wir von dem Attentäter haben?
Also es ist noch ein bisschen früh für eine abschließende Bewertung, weil es kann natürlich sein, dass man in all dem Datenträger, Kommunikationsmittel, was man da alles jetzt beschlagnahmt und gefunden hat und jetzt noch auswertet, noch irgendwo ein Chat auftaucht mit jemandem beim IS, der ihn bis zum Schluss vielleicht begleitet, radikalisiert hat. Aber wenn das nicht so ist, könnte es sein, dass der Entschluss, diesen Anschlag zu verüben, sehr kurzfristig erfolgt ist. Es gibt solche Fälle. Da hat die Polizei sowieso keine Chance, so einen Plan zu durchkreuzen. Aber im Moment sieht es für mich ein bisschen danach aus und es scheint tatsächlich so zu sein, dass er zwar natürlich Kontakte auch zu Islamisten gehabt hat, auch die Moschee besucht hat, aber bisher zumindest sind keine Kontakte zu Personen beim IS in diesen letzten Wochen aufgetaucht.
Michael Götschenberg, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Michael Götschenberg, ARD-Terrorismus-Experte, am Tag 5 nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day, hat mal alles zusammengetragen, was wir bis jetzt wissen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.